Alles, was ein guter Schauspieler an Ausdruck bringen kann, kann ich mit der Figur auch bringen. In feinsten Zwischentönen, weil alles ist beweglich und in der Form veränderbar.
Der Erpel, ein Expressionist, ein Ausdruckskünstler. Jörn Gulbrandsson muss es wissen. Er zeichnet Donald Duck jetzt immerhin schon seit mehr als 40 Jahren. Eine Lebensaufgabe.
Also, dass ich einen guten Donald zeichnen konnte, das hat wirklich Jahre gedauert. Und ich habe gezeichnet, seit ich denken kann. Das ist ein schweres Brot.
So beschwert wirkt Jörn Gulbrandsson eigentlich gar nicht, wie er das so erzählt. Wir sitzen bei ihm zu Hause in München-Schwabing. Dritter Stock, Blick auf den Englischen Garten. Diese Woche ist er 75 geworden. Donald hat ihm also 1,5 Jahrzehnte voraus. Vom Ruhestand sind beide allerdings noch weit entfernt. Zusammen mit einem Kollegen erfindet er gerade eine neue Donald-Duck-Geschichte, erzählt Gulbrandsson gut gelaunt. Wenn man sich sein fliegendes weißes Haar wegdenkt, meint man fast, sein Großvater sitzt einem gegenüber.
Ich erinnere mich gut an den. Das ist so, wie wenn ich ihn gestern gesehen hätte.
Olaf Gulbrandsson war ein berühmter Karikaturist, vor allem für die Satirezeitschrift Simplicissimus. Ein Mitglied der Münchner Bohème, bekannt mit Schriftstellern wie Oskar Maria Graf oder Frank Wedekind. Jan, der Enkel, ist in seine Fußstapfen getreten. Oder vielleicht sollte man besser sagen, selbstbewusst einen halben Schritt daneben. Anders als heute war mit Donald damals in der frühen Bundesrepublik nämlich kein Staat zu machen. Comics gelten als Schund. Der Spiegel warnt vor dem Opium der Kinderstube. Sogar zu Heftverbrennungen kommt es. Das sind eingeübte Reflexe, die sich wenige Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus gegen dieses neue und noch dazu kulturfremde Medium richten.
Ich war halt das arme, missgeleitete Kind, was seine wunderbare Begabung leider für die schwarze Seite, für die dunkle Seite der Macht sich entschieden hat. Das ist ungefähr. Auf der anderen Seite, das hat mich halt gerade motiviert. Also ich bin sicher, dass die Berufswahl hat schon was mit der Rache des kleinen Burschen zu tun, der dann sagt, so, jetzt zeige ich es euch.
Donald Duck als Emanzipationsbooster. Wenn man Gulbrandsson so zuhört, kommt man fast auf die Idee, dass die 68er, zu denen er auch selbst gehört, sowas waren wie die Generation Duck. Zumindest die Renitenz der Sponti-Bewegung scheint von Donald inspiriert, der doch quasi in Reinform das verkörpert, was der Philosoph Ralf Konersmann die Bürgertugend des Troublemaking nennt. Und es kann kein Zufall sein, dass auch die sogenannten Donaldisten, die sich seit den 70ern mit fröhlicher Akribie der Erforschung von Entenhausen widmen, vor allem dem linken Milieu entstammen.
Ich habe mich damals gefragt, wie kommt das eigentlich? Weil wenn man die Geschichten liest, die Moral, die in den Donald-Geschichten drinsteckt, durch sein Scheitern ist, es liegt ja immer daran, dass er versucht, die Situation zu ändern und es klappt nicht. Und dann sind die Verhältnisse, wie sie vorher waren. Warum mögen lauter Leute, die also mit einer linken Seele und mit einem brennenden Herzen unterwegs sind, wieso mögen die so eine reaktionäre Botschaft? Weil das ist nicht die Botschaft. In Wirklichkeit ist die Botschaft nämlich, Donald versucht, die Verhältnisse zu verändern, er scheitert, aber er lässt sich nie unterkriegen, weil er fängt einfach wieder an.
Donald Duck, das ist also nicht nur der pleitengeplagte Pechvogel, eine Art Sisyphos in Entengestalt. Vor allem ist Donald ein Unermüdlicher, der mit aktivistischer Langmut jeder Idee folgt, die in seinem kleinen Entenhirn aufploppt. Und wenn auch nicht im Comic, in der Realität zahlt sich sowas ja manchmal aus.